ARD.
Ich bin weder einsam, noch bin ich ein unglücklicher Mensch gewesen. Aber dieser Kinderwunsch war meine Achillesferse.
Family Matters. Family Matters. Family Matters. Family, family, family,
family, family matters. Hallo zu einer neuen Folge Family Matters, unser Podcast über Familien, die ein bisschen anders sind als gewöhnlich. Ich bin Verena Sierra und ich spreche heute mit Sarah. Sie ist eine Single Mom by Choice. Das heißt, sie hat ganz bewusst alleine und mit Hilfe künstlicher Befruchtung ein Kind bekommen. Alle Folgen Family Matters könnt ihr euch jederzeit anhören in der ARD Audiothek. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, Sarah.
Hi.
Wir legen direkt los mit unserer Schnellfragerunde. Bitte in einem Satz antworten, wenn es geht. Wer gehört zu deiner Familie und wie alt seid ihr?
Ja, das ist leider die erste Frage, an der ich kläglich scheitere, in einem Satz zu antworten. Ich bin 40, seit Januar 40 und mein Kind ist 3. Mein Sohn und ich, wir sind ein Team. Mhm. Zu unserer direkten Familie gehört ganz klassisch meine Eltern, meine Oma. Ich habe Geschwister, die entsprechend Onkel und Tanten sind. Aber ich habe auch immer gesagt, dadurch, dass ich Felix allein bekommen habe, dass in unserem Leben Platz ist für jeden, der darin eine Rolle spielen möchte. Und es gibt tatsächlich eine Handvoll Freunde, die sich das so zu Herzen genommen haben, dass die Familie sind. Dass die sich auch entsprechend einbringen und deswegen ist unsere Familie ein bisschen anders definiert und vielleicht auch ein bisschen größer.
Super, passt gut zum Thema. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hart war der Weg dahin, wo du jetzt bist?
Der Weg an sich 5, bis ich den Weg eingeschlagen habe 7.
Okay, also eine 6. Welchen Rat würdest du denn deinem jüngeren Ich geben mit dem Wissen von jetzt?
Du wirst einen Weg finden.
Das ist immer für mich das Erstaunlichste bei diesem Podcast. Wenn es zu dieser Frage kommt, ist es immer so, dass es total ermutigende Sätze sind. Es ist immer irgendwie sowas nach vorne gerichtetes. Du schaffst das, du packst das. Also bisher hat auch noch keiner gesagt, lass es lieber. Aber wie hast du dir denn früher deine Familie vorgestellt, wenn du mal erwachsen bist, als Kind oder als Teenager?
Naja, also ich bin auch ganz klassisch mit den üblichen Werten aufgewachsen. Also ich wollte schon immer Familie haben, wollte auch immer Kinder haben. Und womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass das eigentlich die erste Hürde für mich war oder die schwierigere Hürde, zu sagen, man findet den klassischen Partner. So wie man sich das vorstellt. Ne? Man lernt jemanden kennen, ist 3, 4, 5 Jahre oder wie lange auch immer zusammen. Am besten heiratet man und hat irgendwann ein kleines Häuschen und dann kommen mindestens 2 Kinder und
ein Hund.
Richtig, und man darf natürlich auch den Baum im Vorgarten nicht vergessen.
Ja.
So, und ja, und auf einmal habe ich halt festgestellt, ich glaube, als Frau spätestens zu den üblichen Vorsorgeterminen beim Frauenarzt mit 30 wird man dann konkret auch drauf angesprochen.
Ich habe das gar nicht mehr so im Kopf. Ist das so?
Fragen wir
dann, haben
Sie
Kinderwunsch?
Bei mir war das so, dass ganz klar gesagt wurde, also wenn Sie einen Kinderwunsch haben, dann los.
Dann mal dapper.
Genau. Und dann habe ich gesagt, das ist ja gut und schön, aber woher nehmen? Also ich bin recht lange Single, und aber nicht einsam und nicht unglücklich. Und
wann genau kam denn der Punkt, wo dir klar wurde, okay, das wird nicht so laufen, wie ich gedacht habe?
Oh, das ist ja so ein schleichender Prozess. Das ist genau der Punkt. Ich habe im Ausland gearbeitet, bin viel rumgereist und habe sehr vieles dadurch alleine gemacht, immer in einem Team in irgendeiner Form, aber ohne klassische Partnerschaft, wie man das so kennt. Und bin 2012 zurück nach Europa und habe dann gedacht, so, ich wäre dann jetzt soweit.
Wie alt warst du da?
Ah, da muss ich rechnen.
So Ende 20,
Genau, Ende 20, 29 oder sowas. Und habe halt gedacht, okay, jetzt wäre ich dann soweit. Dieses klassische Ankommen wäre jetzt mal schön. Irgendwann wird dann ja auch dieser Partner vom Himmel fallen. Das heißt ja immer, du wirst sehen, warte, der Richtige kommt
noch. Der Richtige kommt noch, jawohl.
Und mach dir keine Sorgen, der Richtige kommt noch. Und ich habe dann gewartet und ja, irgendwann merkt man halt trotzdem, okay, ich bin jetzt 33 und wenn ich jemanden kennenlerne, dann möchte man ja auch eigentlich erstmal sich kennenlernen und die Zeit miteinander haben. Und dann guckt man so auf den Kalender und denkt, okay, ich bin jetzt 33, dann lerne ich den für 2, 3, 4 Jahre kennen und dann geht dieser Kinderwunsch vielleicht oder auch nicht.
Ich finde es so faszinierend, dass ich so viele Frauen kenne, die diese Rechnung gemacht haben, von der du, weißt du, die gerade so, okay, jetzt bin ich 33, kennenlernen in einem halben Jahr, also anderthalb, zwei Jahre schon zusammen sein, dann dauert es ja ein halbes bis ein Jahr, bis es klappt, schwupps, bin ich Ende 30.
Wenn es klappt, genau.
Glaubst du, irgendein Mann auf dieser Welt denkt darüber nach?
Null.
Überhaupt nicht. Ist das nicht gemein?
Das ist völlig unfair.
Ja, ich finde das richtig zum Kotzen manchmal. Ich meine, ich habe zwei Kinder, das hat alles geklappt und so weiter, aber die Ängste kenne ich total auch.
Ich muss auch sagen, ich fand es dem Partner unfair, dem Kind gegenüber unfair, aber mir gegenüber auch unfair. Wenn du jemanden kennenlernst und hast gleich diese, ich nenne das mal so die Daddy-Checkliste im Kopf, wer das Vaterpotenzial? Ja, wenn ich jemand date, sagt, oh, wäre der vielleicht nett für jetzt oder ist das wirklich jemand, mit dem ich jetzt alt werden würde? Man geht ja gar nicht an die Geschichte ran, wo es um die Partnerschaft geht, sondern hat eigentlich ein ganz anderes Ziel.
Als dann für dich klar war, okay, ich werde jetzt halt alleine Mutter, hast du da nicht drüber nachgedacht, okay, ich suche mir jetzt einfach irgendeinen für eine nette Nacht und der muss das ja nie erfahren?
Wie ich den Entschluss für mich wirklich getroffen habe, zu sagen, ich mache das alleine, habe ich mir ein Jahr Zeit gegeben, um für mich einen Weg zu finden, der sich für mich richtig anfühlt. Und da, also es gibt einige Frauen, die alleinerziehend sind, in welcher Konstellation auch immer. Ich brauchte aber was, wo ich für mich sage, ich bin okay damit. So möchte ich das vertreten und so kann ich darüber auch sprechen. Und habe wirklich in diesem Jahr mich mit den unterschiedlichsten Themen auseinandergesetzt.
Also mit den unterschiedlichsten Wegen, alleine ein Kind zu bekommen.
Korrekt. Also es war immer das Thema, ich werde das Kind alleine großziehen. Und ich sag mal, es gäbe ja die Möglichkeit auch, ich habe einen relativ großen homosexuellen Freundeskreis, dass da jemand sagt, komm, Mensch, tu dir den Gefallen.
Und hat ja vielleicht dann auch noch den Bonus, dass man den so ein bisschen mit einbeziehen kann.
Richtig. Ich habe immer gesagt, also es gibt zwei, drei Menschen, die mir so nahestehen, die ich auch so gut kenne, dass ich sagen würde, man könnte sich das zusammen vorstellen, man wäre sich einig. Mhm. Aber da war einfach auch kein Kinderwunsch vorhanden. Also sehe ich da auch keinen Sinn dahinter.
Ja.
Ja. Dann gibt es natürlich auch rechtliche Seiten, die da dann zum Tragen kommen. Wenn man das im Privaten macht, gibt es keinerlei Absicherung für den Spender oder den
Erzeuger.
Ja, ich mag das Wort Erzeuger auch nicht. Also ihr wisst, was ich meine, den anderen Part, den männlichen Part in der Situation. Aber in diesem Weg, den ich gegangen bin für 12 Monate, wo ich das mir wirklich überlegt habe, hatte sich auch diese Samenspende am Anfang unheimlich befremdlich angefühlt. Ich sagte, boah, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Wir nehmen es gerade mal vorweg, das ist das, was du am Ende gemacht hast.
Richtig.
Ne?
Also ich habe mir nur eigentlich Samen einsetzen lassen.
Ah, ich kenne den Fachausdruck Insemination.
Korrekt.
Ja, wie ist das denn? Wie läuft das denn dann? Also als du gesagt hast, okay, ich mache es alleine, ich mache Insemination, wie ging es dann los?
In dem Moment, wo ich wusste, ich mache das, habe ich sehr viel mit meinem Umfeld gesprochen, auch so ein bisschen abgeklopft. Wie reagieren die darauf? Meine Familie hat großartig reagiert, mich sehr unterstützt, genauso auch mein Freundeskreis. Mhm. Und ich habe auch arbeitsmäßig so ein bisschen geguckt, inwieweit das möglich ist. Und was mir wichtig war, ist, dass man mir nicht unterstellt, ich hätte mir ein Mitbringsel aus dem Urlaub mitgebracht, weil ich nicht weiß, wie man verhütet. Ich wollte damit einfach verantwortungsvoll umgehen und war mir eigentlich dessen auch bewusst, dass ich es irgendwann mal einem kleinen Menschen erklären muss, wo er herkommt oder sie. Und dann gab es unterschiedliche Optionen. Also ich fand es am Anfang auch interessanter zu sagen, ich würde die Person gerne vorher mal sehen, mal mit der Person sprechen.
Ob, die Möglichkeit gibt's?
Wenn man das im Privaten macht. Also es gibt tatsächlich auch Online-Seiten. Ich hatte mich da angemeldet auf eine. Da tummelt sich alles rund um den Kinderwunsch. Also lesbische Paare, die vielleicht ein schwules Paar suchen, um gemeinsam ein Kind zu bekommen. Single-Frauen, die Spender suchen, Spender. Also musst du dir das vorstellen wie Facebook. Mhm. Du stellst dein Profil und kannst dann Leute anschreiben oder suchen.
Aber was treibt denn jemanden dazu zu sagen, okay, ich will meinen Samen spenden?
Ja, das war auch das, was ich habe halt gedacht, in dem Moment kann ich ja mit denen sprechen. Ich bekomme ja dann einen Eindruck, ich kann ja genau diese Frage dann stellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spreche hier nur von meiner persönlichen Erfahrung, möchte da auch niemand verurteilen, der sich für den Weg entschieden hat. Ich habe innerhalb von 4 Wochen über 50 Zuschriften bekommen von Männern zwischen 18 und Mitte 60, die alle gesagt haben, so nach dem Motto, ich erfülle dir deinen Traum, wo soll ich hinkommen?
Oh, sorry, dass ich gerade lachen muss, aber das klingt irgendwie furchtbar. Schon verrückt.
Ja, und aber es hat auch zum Beispiel keiner gefragt, jetzt erzähl mal erstmal, wie ist denn deine Situation?
Ja, was denkst du denn, warum die das machen wollten? Worum ging es denen? Einfach da also das Männliche seinen Samen möglichst breit streuen? Oder?
Ich möchte nicht alle diese Männer verurteilen, aber der ein oder andere hat zum Beispiel auch schon sehr klar gesagt, also er möchte das nicht in der Becherchen-Methode.
Ja, ach, oh Gott, sondern bin ich so doof.
Es geht ja schließlich um ein Kind und da wäre ihm das Natürliche schon wichtig. Es gibt auch andere, die gleich ganze medizinische Berichte mitgeschickt haben, was für einen unfassbar tollen Sperma derjenige doch hat. Ja, der auf alles Mögliche schon getestet wurde.
Gott, ich hoffe für diese Menschen, dass sie auch sonst noch was haben, worauf sie stolz sind.
Ja, aber es gab zum Beispiel auch zwei Fälle, die mir erzählt haben oder die dann in der E-Mail, in dem Erstkontakt auch erwähnt haben, sie machen das seit 2002 und da gab es dann die Luise und den Micha und 2003 kam der Tim, die Olivia und die was weiß ich was. Also von keine Ahnung wie viel Halbgeschwistern müsste man dann tatsächlich reden. Und da habe ich gedacht, also diese 4 Wochen habe ich für mich dieses Portal ausprobiert, festgestellt, dass sich das für mich nicht so anfühlt und habe mich davon wieder verabschiedet und mich immer mehr mit der ganz offiziellen Samenspende über eine Samenbank informiert.
Was aber in Deutschland ja nicht geht, oder?
Doch.
Doch?
Ich habe damit, bei mir war das 2018, 19 und das war gerade die Grauzone, wo es in München und Berlin möglich war, dass Single, alleinstehende Frauen künstlich befruchtet werden können. Und die Kliniken arbeiten mit Samenbanken zusammen und da habe ich mir dann eine rausgesucht. Also ich weiß, dass da, also gerade, ich glaube Dänemark und Holland und auch Spanien sind teilweise wirklich auf den deutschen Markt ausgelegt, weil die das schon viel länger anbieten.
Krass.
Aber seit ein paar Jahren ist es möglich in Deutschland und gerade in der Zeit jetzt, in den letzten 3 Jahren, ist es in ganz Deutschland eigentlich möglich inzwischen.
Kann man einfach hingehen und das machen oder muss man vorher irgendwie psychologisch evaluiert werden oder keine Ahnung was?
Also auch das entscheidet eigentlich jede Klinik. Also ich kann nur von der Zeit sprechen, wie ich das vor fast 4 Jahren gemacht habe. Und man hat gemerkt, wir sind noch nicht so weit in unserer geliebten Bürokratie, um den perfekten Weg zu haben, um zu sagen, okay, wenn du das möchtest, dann gibt das hier diese 3 Formulare und die 4 Tests, die du machen musst. Und deswegen variiert das ein bisschen bei den Kliniken. In der Klinik, in der ich war damals in Berlin. Also ich musste für die Untersuchung und die jeweiligen Versuche von Frankfurt nach Berlin und die wollten einen, ich sag jetzt mal, psychologischen Test, mehr um zu sehen, ob ich depressiv bin oder ob der Kinderwunsch eigentlich der Ersatz für ein anderes Problem ist.
Eigentlich sehr verantwortungsbewusst.
Ja, ich muss sagen, also wenn man genauer drüber nachdenkt, wie viele Leute einfach Kinder bekommen können, wird das zumindest hinterfragt.
Das ist halt das Ding, ne? Man kann natürlich auf der anderen Seite sagen, jeder Hinz und Kunz kann einfach sich quasi, kann ein Kind kriegen. Du musst ja hier keinen, das wird ja auch oft kritisiert, dass du quasi keinen Führerschein brauchst, um ein Kind zu kriegen in Deutschland.
Korrekt.
Aber so ist es halt nun mal. Und auch das ist halt einfach ein bisschen unfair, ganz klar. Trotzdem finde ich es echt cool, wenn die das machen, wenn die zumindest mal für sich so klar haben, okay, wir wollen damit verantwortungsbewusst umgehen und wollen jetzt auch da kein Risiko eingehen. Also für dich war das auch nicht so, dass du da ein bisschen beleidigt warst?
Nee, überhaupt nicht. Ich hatte da keine Bedenken. Ich wusste, dass das bei mir zum Beispiel auch kein kurzfristiger Entschluss war, weil ich mich gerade getrennt habe und einsam gefühlt habe oder sowas. Also das war mein kleinstes Problem. Das Problem war eher, einen Psychologen zu finden, der mir das bescheinigt. Ja, es gibt halt nicht diese Form, wo man sagt, ja, ich brauche Formular A3 und dann hat der seinen Fragebogen, den der aufruft und kann das dann mit dir durchgehen. Sondern das war dann mehr ein Gespräch mit jemand, der mich aber auch nicht gekannt hat, um einen Eindruck von mir zu bekommen. Ich musste auch lachen, das war... ich hatte so einen Eindruck, dass der sich das auch anders vorgestellt hat. Also der wusste von mir auch nur per Mail... relativ lange Single, Kinderwunsch und ich glaube, der hatte ein gewisses Bild optisch, wie es dazu kommt, dass mir keiner ein Kind macht.
Also hat er einfach gedacht, du bist ein ganz schlimmer Schrubber. So ist, wie es ist. Also, wie fies.
Ich glaube schon. Ja, und ich bin mit Sicherheit nicht Miss Universe, aber ich konnte ihm ansehen. Er war so ein bisschen überrascht und konnte sich das jetzt so nicht ganz erklären. Man hat das halt auch gemerkt. Der hat dann versucht, so ein paar Fragen zu stellen. Auch schon so ein bisschen triggernd, herausfordernd. Mhm. Und hat aber auch gemerkt, ich habe mir offensichtlich Gedanken gemacht.
Ist das denn dir mal passiert, dass jemand gesagt hat, hä, wieso hast du denn keinen gefunden, der dir ein Kind macht?
Kein gefunden ist nicht das Richtige. Es gab schon viele, die... So die erste Reaktion ist eigentlich ganz typisch, die du auch gerade hattest. Zu sagen, ah ja, aber dann kann man doch, man kann doch rausgehen und... Ne, wir sind jetzt ja alle keine Kinder von Traurigkeit und der muss das ja nie erfahren. Ja, aber ich muss praktisch mir den Dummen aussuchen, der betrunken auf Verhütung verzichtet und ich gerade Paare, die aktiv in dieser Kinderwunschphase sind, werden wissen, das ist nicht mit einmal auf gut Glück im Mondschein getan.
Wie lange hat es denn bei dir gedauert?
4 Versuche.
Wow.
Tatsächlich.
Das ist schon auch nervenzermürbend, oder?
Ich habe ganz viel in der Zeit gelernt. Ich muss sagen, ich bin da recht naiv, glaube ich, rangegangen. Ich habe schon ganz lange die Pille nicht genommen, habe also regelmäßig meinen Zyklus gehabt, war ja in ärztlicher Betreuung. Das heißt, man wird genau getrackt, wie weit ist der Eisprung und so weiter.
Und die haben auch gesagt, von unserer Seite, go.
Absolut, ja, ja. Und man muss ja sagen, dass der Samen aus der Samenbank ist sozusagen wirklich der Supersperma.
Nicht das Zeug, mit dem man sonst so arbeiten muss.
Ja, also laut Statistik sind von 100 Männern 10 dazu in der Lage, qualitativ in der Samenbank spenden zu dürfen.
Ach echt?
Ja.
Ich dachte, das darf jeder.
Das darf jeder, aber jeder kommt nicht durch diesen Test durch.
Also auch als Spender in der Samenbank? Muss man erstmal gut genug sein.
Ja, es ist zum Beispiel so, man kann als Mann zur Samenbank gehen, es wird sehr viel Gesundheitliches geprüft, dann wird das Ganze eingefroren, dann brauchen die eine gewisse Agilität und so weiter. Das kommt alles dazu und das ist ein großer Punkt für mich, wo ich sagen konnte, er ist gesund. Wenn man in einer Partnerschaft ist, kann man natürlich nicht sagen, jetzt sag du mir mal erstmal deinen Stammbaum und dann schaue ich mal, ob da nicht irgendjemand dabei war, der hier krank war oder psychisch irgendwas hat oder sonst irgendwas. Das fällt alles weg. Also ich konnte für mich dann sagen, okay, zumindest gewisse gesundheitliche Themen konnte ich ausschließen, was ein Vorteil ist.
Ich muss auch gestehen, ich habe diese Erfahrung gemacht, die Standardfrage, wenn es um Samenspende geht, ist auch tatsächlich immer, was kann man sich aussuchen? Genau. Also, was hast du dir ausgesucht?
Also in Deutschland habe ich wirklich nur so Hard Facts, das heißt, ich sehe keine Bilder, keine Stimmprobe, keine Schrift.
Stimmprobe?
Es gibt alles Mögliche. Babyfotos, also ich habe wirklich nur Hard Facts. Und man kann angeben, normalerweise, wenn man als Paar eine Samenspende braucht, orientiert man sich ja an dem Partner im Idealfall, wenn man mit dem soweit zufrieden ist. Dadurch, dass es den bei mir nicht gab, wollte ich, dass das Kind mir ähnlich sieht. Also, dass es nicht so aussieht, als wäre es so der Urlaubsausrutscher. Ja. Deswegen helle Haare und helle Augen. Und habe mich dann aber entschieden, der Partner darf gern groß und sportlich sein, dann ist es wenigstens einer von uns beiden.
Also hast du so 1,90 Meter genommen.
Ja.
Super.
Einen sportlichen Hünen.
Tut mir jetzt schon wieder leid für alle Männer unter 1,90. Es gibt auch coole Männer unter 1,90.
Ja, das ist um Gottes Willen.
Ist das denn manchmal so, dass du deinen Sohn anguckst und denkst, ah, interessant, ob das wohl von seinem Spendererzeuger...
Ich glaube, das kommt zu Schulzeiten. Jede schlechte Note wird dann wohl die andere Seite gewesen sein.
Das ist natürlich praktisch.
Witzig. Ich finde, wenn ich Ähnlichkeiten in Babys sehe, dann höchstens in Richtung Vater bei Neugeborenen.
Ja.
Aber ich sehe es selten. Ich fand's richtig krass. Wenn man Babybilder von uns nebeneinander legt, sieht man definitiv die Ähnlichkeit zu mir.
Das finde ich total interessant, weil die Ähnlichkeit zum Vater bei den Neugeborenen, da gibt's ja so Studien dazu, dass es ist, damit die wissen, ah ja, das ist meins. Und bei dir gab's ja keinen, der sagen sollte, das ist meins.
Das wollte ich sagen, ich habe halt keinen Vergleich, aber er sieht mir definitiv ähnlich.
Und das ist auch nichts, worüber du dir mal Gedanken machst, dass du denkst, ah, mal gucken, was er so für Charaktereigenschaften mitkriegt.
Nein, meine Mutter freut sich diebisch. Er geht überhaupt total schlecht ins Bett und kommt 180 Mal raus. Und so muss ich als Kind auch gewesen sein. Und wenn ich dann morgens meiner Mutter erzähle, oh Gott, ist wieder so spät ins Bett, dann komme ich nicht um so ein kleines Grinsen bei ihr drumherum, dass es mir irgendwie gerecht ist. Aber ich glaube, man hinterfragt solche Sachen eigentlich dann, wenn was negativ ist. Wenn man sich Sorgen um jemanden macht, ob das jetzt gesundheitlicher Natur ist oder wenn es wirklich ein Kind ist, das Probleme bekommt in irgendeiner Form. Ich glaube, dann hinterfragt man diese Thematik eher, er ist jetzt 3. Also selbstverständlich ist es das tollste Kind der Welt und das hat er selbstverständlich von meinen fantastischen Genen.
Also meine sind 12 und 9, das sind immer noch die tollsten. Ich glaube, so richtig hört das nie auf.
Und in Deutschland ist es auch so, was mir ganz wichtig war, dass mein Kind mit 16 oder 18 die Möglichkeit hat zu erfahren, wer ist denn der Spender gewesen?
Mit Namen und allem?
Mit allem. In Deutschland ist das gesetzlich vorgesehen, das ist so eine Herkunftsgeschichte.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das super wichtig ist.
Ganz ehrlich, ich möchte ihm gerne diese Entscheidung lassen. Im Ausland weiß ich, dass es andere Möglichkeiten gibt. Aber wie soll ich das dann meinem Kind gegenüber rechtfertigen, zu sagen, du wirst das nie erfahren und hast doch nie die Möglichkeit, das rauszukriegen.
Es gibt ja auch total viele Geschichten von Kindern, die adoptiert wurden, die sagen, dass sie ihr ganzes Leben irgendwie darunter leiden, einfach nicht zu wissen, wo sie herkommen.
Richtig. Und das war das, ich hoffe, dass er das Bedürfnis irgendwann nicht so groß verspürt, in dem Sinn wirklich als
dass es so ein Drang
Herkunftsdrama. Aber wer bin ich denn, um ihm diese Tür zu schließen? Aber es gibt auch manchmal gesundheitliche Aspekte, wo es auf Spender ankommt.
Klar.
Wo die Familie am nächsten sitzt. Und ich würde doch nicht mehr glücklich werden, wenn ich diese Tür verschlossen hätte und da noch nicht mal nachfragen kann.
In dieser Phase, als das nicht geklappt hat, hast du da manchmal, warst du kurz davor, da auch so ein bisschen den Mut zu verlieren? Oder warst du dir eigentlich schon immer sicher, das wird schon funktionieren?
Nee, da ist man nie sicher. Also das erste Mal war ich eigentlich ziemlich sicher, das klappt. Das muss man sagen. Ich bin da ziemlich naiv in die Kiste reingefahren, weil ich gedacht habe, ich bin gesund. Ja, ich habe einen regelmäßigen Einsprung, ich habe ja diesen tollen Supersperma, der ist ja auch dann fit. Timing ist perfekt abgepasst mit der Ärztin, so schwer kann das nicht sein. Mhm. Ja, da gibt's ja auch nichts, was ich falsch machen kann. Das war tatsächlich auch so, dass in meinem Freundeskreis am Vorabend man noch angestoßen und gesagt hat, komm, wer weiß, vielleicht ist das der letzte Champagner für die nächsten Monate, ja, auf deine Schwangerschaft sozusagen. Und so bin ich dann nach Berlin gefahren und dachte, oh, ich glaube es ist soweit, ja, vielleicht bin ich dann morgen schon schwanger. Völliger Blödsinn, recht ernüchternd, aber es ist zum Beispiel auch so, laut Statistik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, heißt es, dass, es hatte mir damals die Ärztin aus der Kinderwunschklinik gesagt, dass zwischen dem 5. und dem 6. Versuch 50% ihrer Patientinnen eine Schwangerschaft haben.
Und das heißt noch kein Baby, ne?
Korrekt. Und das hörte ich aber alles nicht. Ja, also man geht da so hin, denkt das erste Mal, gut, ist nicht so schlimm.
Aber du warst bestimmt mega enttäuscht, oder?
Ja, das war aber dann so ein, das war doch zu erwarten. Also ich selbst war enttäuscht,
ja.
Aber es war dann so, naja, also dann das nächste Mal ist kein Problem.
Und dann auch wieder nicht.
Und dann auch wieder nicht. Und dann beim dritten Mal hat es dann geklappt. Das war kurz vor Weihnachten. Man muss sich ja Folgendes überlegen, wir können ja heute so früh Tests machen.
Wem sagst du das? Immer getestet vor Start der eigentlichen Zeit.
Richtig. Also ich glaube, Generationen vor uns waren vielleicht teilweise schwanger oder haben Babys verloren, Eizellen verloren, ja. Ohne dass sie das wussten. Aber in dem Moment, wo man einen Termin hatte zur Befruchtung, kriegt man auch gesagt, du kannst am 17. Januar gleich testen. Also testest du vielleicht auch schon mal am 15., ob es nicht doch schon irgendwie was ergibt. Auf jeden Fall hat es beim dritten Mal geklappt. Das war kurz vor Weihnachten. Ich habe das Heiligabend meiner Familie erzählt. Da war ich in der 6. Woche. Und einen Tag vor Silvester habe ich es verloren. Oh. Und das war sehr traurig, weil ich damit nicht gerechnet habe. Weil ich einfach mir nicht vorstellen konnte, wie ist das passiert? Und man ist so hilflos. Es gibt nichts, was man tun
kann. Man möchte
ja
auch immer wissen, warum ist das passiert? Genau. Habe ich da jetzt irgendwas gemacht? Habe ich mich falsch bewegt? Was Falsches gegessen?
Wie kann ich das nächste Mal besser machen? Das ist ein Riesenthema. Und das hat mich schon sehr hart getroffen. Das ist ja auch bei mir dann in dem Fall ein finanzieller Aspekt gewesen, weil das alles privat bezahlt wird.
Was kostet das denn? Kannst du es sagen?
Das ist schwierig zu sagen, weil das auch da davon abhängig ist, wo man das macht, wie lange, wie viel Versuche, braucht man hormonelle Unterstützung. Aber ich kann nur jedem Menschen sagen, der in dieser Kinderwunschplanung drin ist oder in den Versuchen drin ist, dass scheinbar Fehlgeburten dazugehören und es nicht heißt, dass es danach nicht klappt oder ein Indiz ist, dass man keine Kinder bekommen kann. Ich hatte damals darüber gesprochen, weil ich mich vorher in meinem Umfeld auch so viel darüber ausgetauscht hatte. Und auf einmal tauchen unheimlich viele Menschen auf, die sagen, ach, weißt du was, weißt du, mir ist das
mir auch
passiert.
Schon passiert. Genau.
Und das hört kein Mensch vorher.
Ja, ist irgendwie komisch, ne? Warum will man da nicht so drüber reden?
Man ist natürlich sehr verletzlich in dem Moment und man hinterfragt, warum.
Aber in es dem ist Moment, immer gut, wenn man merkt, dass es anderen genauso geht.
Ja, aber die kommen leider erst raus. Deswegen erwähne ich das jetzt heute auch. Und ich glaube, das ist ja auch was, was immer mehr präsent ist. Aber eine Fehlgeburt, wir können da nichts für und das heißt nicht, dass wir keine Kinder bekommen können. Aber sie ist schmerzhaft und es ist ein Lernprozess und für mich wurde auch klar, ein positiver Schwangerschaftstest ist noch kein Baby.
Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht, Mist, ich glaube, es klappt doch nicht?
Nee, das nicht.
Was hättest du denn gemacht, wenn es nicht funktioniert hätte?
Ich musste für mich wissen, ich habe es zumindest versucht. Das war eigentlich ein Deal, den ich mit meiner Familie getroffen habe. Weil man am Anfang überhaupt nicht weiß, wie reagiert man darauf. Es gibt natürlich Menschen, die viel emotionaler sind oder die das anders mitnehmen. Ich habe Berichte gelesen von Frauen, die 10, 11, 15 Versuche haben. Ich will gar nicht wissen, wie es denen geht.
Und vor allem, wenn man das mit Hormonen machen muss, hat man eine absolute Achterbahn immer.
Richtig. Deswegen ist das, glaube ich, eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Wie weit kann ich das versuchen, ohne mich selbst dabei aufzugeben? Das war ein Deal, den ich mit meiner Familie getroffen habe. Ich probiere das. Ich habe vollste Unterstützung. Sollte es aber über Zeitraum X nicht funktionieren, dass ich daran nicht zugrunde gehen
sollte.
Ihr habt
schon eine Zeit festgelegt, oder?
Nein.
Nee.
Nein, weil es liegt ja auch an mir, in welchem Rhythmus ich Versuche haben möchte.
Also solange du dich gut fühlst damit, vielleicht kann man es so sagen.
Genau. Solange ich feststelle, es dreht sich nicht nur alles darum und ich fokussiere mich nicht nur um diese komplette Kinderthematik.
Aber konntest du das? Also ging das?
Also was ich gemacht habe, nach dieser Fehlgeburt, habe ich das Thema komplett gestrichen in meinem Umfeld. Wo ich gesagt habe, ich möchte darüber nicht reden. Weil ich gemerkt habe, es dreht sich so viel um das ist ja alles gut gemeint. Das waren ja alles Freunde, die gefragt haben, und wie sieht's denn aus? Wie weit bist du? Hat's geklappt? Aber man ist permanent in dieser Schleife drin. Mhm. Und das wollte ich nicht mehr, weil ich diesen Druck von mir nehmen wollte. Ich habe das vielleicht gar nicht bewusst als Druck empfunden, aber es war einfach sehr präsent.
Das ist ja immer so, ne?
Absolut.
Dass man spürt es nicht so richtig als Druck, aber bei mir war das so mit dem zweiten Kind, das hat echt lang gedauert. Und ich habe aber vorher schon jedem erzählt, ich will nur ein Kind. Und dann wirst du natürlich ständig gefragt, ja und?
Ja, das ist ja auch das, was ich mir vorstellen kann, was für kinderlose Paare schwierig ist, ob die Kinder wollen oder nicht. Das weiß man als Gegenüber nicht. Aber jedes Mal wird man darauf angesprochen, was ist denn bei euch mit Kindern?
Und ich finde das unmöglich mittlerweile, echt. Ich denke mir wirklich, wir sind doch jetzt alle, das haben wir jetzt alle gehört, schon mindestens einmal,
genau.
Dass man
sollte
das
man
einfach nicht fragt.
Genau. Sollte man. Und genauso ist ja auch die Frage an Alleinstehende. Ja, wolltest du nicht auch mal Familie oder Kinder? Ja doch, aber vielleicht ist es gerade nicht so einfach.
Und vielleicht muss man auch einmal kurz sagen, glaubst du, wenn das nicht geklappt hätte, du hättest deinen Sohn nicht, dass du dann kein gutes Leben gehabt hättest?
Nein, überhaupt nicht. Aber das ist, ich bin weder einsam, noch bin ich ein unglücklicher Mensch gewesen. Aber dieser Kinderwunsch war meine Achillesferse. Und deswegen musste ich es versuchen. Ich musste für mich zumindest sagen, ich habe es versucht.
Ich verstehe das total. Mir geht es nur darum, dass mich das oft so stört, dass in unserer Gesellschaft gibt es quasi nur das. Du musst eigentlich Kinder wollen und du musst eine Familie haben, also quasi mit eigenen Kindern oder adoptierten Kindern. Auf jeden Fall, Kinder müssen dabei sein, sonst ist das Leben verwirkt sozusagen.
Nein, ja, ich weiß absolut, was du meinst. Ich finde es ganz furchtbar. Und in den Gesprächen hatte ich zum Beispiel auch mit anderen Frauen, gleichaltrigen Frauen, das Thema, die gesagt haben, weißt du, Sarah, ich glaube, ich will gar keine Kinder. Muss ich mir da jetzt Sorgen machen? Wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, nein, aber das ist genau das gleiche Thema umgekehrt. Mhm. Die hinterfragen sich, was ist, wenn ich mit Mitte, Ende 40 auf einmal denke, hätte ich doch. Oder das gesellschaftlich auch vorgeschrieben kriegen, dass man sich ständig rechtfertigen muss bei Familie, bei Eltern, warum man keine Kinder bekommt oder ob man karrieregeil oder ähnliches ist. Also es gibt in unserer Konstellation, deswegen finde ich deinen Podcast auch so interessant, wir sollten langsam mal raus aus unseren Normen. Also
wäre besser, ja. Aber es wird uns Frauen auch immer so suggeriert, nee, du musst schon ein Kind haben, damit du auch komplett bist. Wärst du auch ohne dein Kind komplett gewesen?
Das weiß ich nicht. Vor allem, weil ich so glücklich bin mit der Entscheidung, die ich getroffen habe. Und das, ich habe ja mein Happy End in dem Sinn.
Ich habe mal was Gutes dazu gelesen. Da hat eine Frau gesagt, ich kann mir ein Leben ohne Kinder vorstellen. Aber ich kann mir kein Leben ohne meine Kinder vorstellen.
Ja, ich glaube, das trifft es auf den Kopf.
Finde ich auch.
Das finde ich auch sehr schön eigentlich.
Würdest du alles nochmal genauso machen?
Ja, Punkt.
Bereust nichts?
Nee. Ich habe sehr viel in der Zeit gelernt. Ich habe als Assistentin gearbeitet. Das heißt, ich war mit Sicherheit jemand, ich konnte meinen Plan machen und der ist nicht in Stein gemeißelt, aber ich konnte auch schnell drumherum reagieren.
Du bist das Ganze ja auch so angegangen, ne?
Ja,
schon
ja.
Sehr strukturiert.
Absolut. Ja, ich war auf alles vorbereitet. Was soll da schon schief gehen? Ich habe gelernt, man braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und das meine ich nicht im Sinne von, dass ich überfordert war oder mir was zu viel war. Aber es macht es leichter und es gehört zum Leben dazu, nicht nur zu zweit zu sein. Bei mir war das so, dass Felix ein Corona-Kind sozusagen ist und ich war voll berufstätig. Also das war was, wenn man mich davor gefragt hätte, ich bin ursprünglich aus Saarbrücken. Bin, ich glaube, um die 2000 aus Saarbrücken weggezogen und war sehr viel im Ausland und habe die letzten 8 Jahre in Frankfurt gelebt und habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Wenn man mir zuvor gesagt hätte, und kannst du dir vorstellen, zurück nach Saarbrücken zu ziehen? Ich sagte, Quatsch, bin da gerne zu Besuch, aber Frankfurt ist schon, da fühle ich mich schon wohl. Corona, keine Kinderbetreuung, da das Problem, alleinerziehend, voll berufstätig, wie macht man das? Ich bin über eine sehr lange Zeit viel nach Saarbrücken gependelt, weil die Familie ausgeholfen hat, damit ich trotzdem arbeiten gehen kann. Mir persönlich war es wichtig, auch finanziell weiterhin diese Unabhängigkeit zu haben, aber das war auch nur möglich durch mein Umfeld. Und so hat man einfach irgendwann gemerkt, okay, auf Biegen und Brechen, das möchte ich ja so gar nicht. Ich habe einen Job gehabt, wo man nicht auf die Uhr geguckt hat. Das war kein 9-to-5-Job, man war immer erreichbar. Und das war okay. Jetzt habe ich aber meine Priorität, eine ganz andere Priorität. Und ich möchte den auch gar nicht wegorganisieren. Also habe ich mich umorientiert und habe mir was Neues gesucht in Saarbrücken.
Du bist generell aber so ein Mensch, der sich gut auf neue Situation einstellen kann, oder?
Ja, weshalb ich vielleicht auch eine der Frauen bin, die diesen Weg gegangen sind, obwohl der jetzt noch nicht so bekannt ist oder so weit verbreitet ist, habe ich mich getraut. Ich habe aber auch ein Umfeld gehabt, das mich unterstützt hat. Ich habe für mich meinen kleinen Plan zurechtgelegt. Mhm. Wie realistisch der am Schluss war, ist vollkommen egal.
Aber man hat ihn halt.
Genau.
Ne?
Genau, aber ich hatte meinen Weg.
Als der vierte Versuch geklappt hat, ab wann hast du dich denn dann gefreut?
Ich habe es niemand erzählt, dass ich zu meiner vierten Befruchtung gehe. Ich habe auch meinen Eltern oder so nichts erzählt. Meine kleine Schwester, 12 Jahre jünger, lebte zu dem Zeitpunkt bei mir in Frankfurt, weil sie da auch einen neuen Job angefangen hat. Sie war die Einzige, die das wusste. Und sie war auch die Einzige, die wusste, dass es geklappt hat.
Okay, sie ist eine gute Schwester. Das kann man
ich habe sie gut erzogen. Sie war ja 12 Jahre älter wie sie. Ja, ich hatte dann Gespräche mit meiner Mutter, die meinte, meinst du nicht, du solltest nochmal einen Versuch haben? Ich gesagt habe, Mama, ich möchte nicht drüber reden.
Ja, und ich möchte nicht drüber reden, mir ist gerade schlecht. Oder hattest du keine Morgenübel?
Ich hatte eine Traumschwangerschaft auch noch. Aber ich hatte es dann meiner Familie einer Diamanthochzeit meiner Großeltern erzählt.
Ach Gott, ist das schön.
Und tatsächlich, und das ist mir erst später aufgefallen, ist Felix genau zum gleichen Tag ein Jahr später auf die Welt gekommen, wie ich das Jahr zuvor die Fehlgeburt hatte.
Echt?
Ja.
Am gleichen Tag?
Am 30.12.
Wow.
Einen Tag vor Silvester.
Was sagst du denn deinem Sohn jetzt? Fragt der manchmal, habe ich keinen Papa oder?
Er weiß, dass er keinen Papa hat. Also du musst dir vorstellen, er kennt das aus dem Kindergarten, da sind Väter und in dem Sinn hat er keinen.
Ja.
Ja, dass ich ihm jetzt jemand zeigen kann. Aber ich bin jetzt zurück nach Saarbrücken gezogen, in eine Eigentumswohnung, aber im Haus mit meinen Großeltern und mit meinen Eltern. Und wir haben zum Beispiel aus dem Vatertag einen Opertag gemacht. Also offensichtlich ist die Familie sehr eng.
Denkst du, dass das schon ultra wichtig ist, wenn jetzt jemand denselben Weg geht wie du, dass man auf jeden Fall ein Umfeld braucht, was so ein bisschen auffängt, dass man eben doch alleine das Elternteil von dem Kind ist?
Naja, sagen wir es mal so, es gibt genug Frauen, die alleinerziehend sind, die es sich nicht ausgesucht
das
haben.
Das stimmt.
Und die irgendwie funktionieren müssen, Punkt. Ja, irgendwie geht es. Ich kann nur sagen, in meiner Planung empfehle ich es jedem.
Du hast es geplant, ja, das stimmt.
Es hilft. Es hilft und es macht es so viel leichter. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenteil davon, wie man die Frage beantwortet, würdest du das wieder machen? Ja, ich kann sagen, ich bin aufgefangen worden. Ich habe Unterstützung. Ich bin nicht einsam und ich bin auch nicht alleine.
Und hättest du trotzdem gerne einen Partner?
Klar. Aber in meinem Kleiderschrank ist wirklich nicht viel Platz.
Man könnte ja, du würdest dich einfach nochmal neu anpassen. Hast du denn Angst, dass dein Sohn dir irgendwann mal Vorhaltungen macht, wegen dieser ungewöhnlichen Familie, die ihr seid?
Ah, ich denke, zu pubertären Zeiten sind die recht kreativ in dem, was sie einem vorwerfen können. Aber mein Kind wächst auf mit dem Wissen, dass er so sehr gewünscht war, dass seine Mama das alles alleine gemacht hat, weil ich ihn unbedingt wollte. Und ich glaube, darauf kann man mir schlecht einen Vorwurf machen.
Das stimmt. Hast du Kontakt zu anderen Single Moms by Choice?
Nein.
Nee.
Wenn Frauen das mitbekommen, da gibt es schon durchaus die eine oder andere, die sich mir anvertraut, die selbst einen großen Kinderwunsch hat und einfach nicht wusste, wohin damit. Und ich glaube schon, deswegen gehe ich damit sehr offen um, dass die eine oder andere ermutigt ist und sagt, okay, das wäre vielleicht, würde vielleicht auch für mich eine Lösung sein. Also verstehe mich nicht falsch, diese Grundvorstellung Mutter, Vater, Kind hätte ich auch gern gehabt. Aber wir wissen auch, dass in der Realität nicht alles so rosig aussieht bei jeder Familie. Und dann lieber alleine, wie das man einem Kind so zerrt, wie das teilweise schon passiert ist. Vielleicht gibt es die eine oder andere Frau, die sich dadurch inspiriert fühlt und sagt, okay, vielleicht schaffe ich das auch. Und da gab es auch schon die eine oder andere Person, die auf mich zugekommen ist und gesagt hat, kannst du dich mit mir austauschen? Ich habe Fragen, ich würde das gerne machen. Und da bin ich froh, wenn ich jemand helfen kann.
Wie hat denn die Frauenärztin, wie hat die denn generell reagiert, als du dorthin bist und gesagt hast, ich bin schwanger, aber ist nur meins sozusagen?
Großartig. Durch die Bank alle positiv reagiert. Dass sie das toll finden, dass sie das unterstützen, ob ich da noch Hilfe brauche oder sonst irgendwas. Sehr, sehr offen. Und ich muss auch sagen, allgemein bis heute kann ich das fast schon so ein bisschen einordnen. Also am skeptischsten sind Frauen in meinem Alter, die eigentlich das Paradebeispiel haben. Also Mutter, Vater, Kind.
Mhm.
Ach, du wirst mal sehen und oh, alles viel zu viel und ach Gott, und das wirst du bereuen. Männer geht in zwei Richtungen, also vor allem Männer plus minus in meinem Alter. Der eine, der das ablehnt, also ganz klar auch sagt, boah, als hätte man ihm was weggenommen. Aber es gab jetzt auch schon der ein oder andere, der gesagt hat, oh, er findet das jetzt aber toll. Dass er selber auch schon gemerkt hat, wenn er Frauen kennengelernt hat, dass die eigentlich gar nicht ihn kennenlernen wollten, sondern dieser Kinderwunsch der Grund des Treffens war.
Dass die so nur den Baby-Daddy suchen.
Und dann findet er es viel entspannter, jemanden kennenzulernen, der das Thema für sich geklärt hat. Das heißt nicht, dass man nicht als Paar vielleicht noch über weitere Familienplanung nachdenkt. Aber wo man sagt, okay, cool, die hat das geschafft, die hat ihren Weg. Es gibt auf der anderen Seite keinen Ex-Partner, der mit in der Beziehung rumfunken würde. Und er zieht den Hut davor.
Hast du denn aber manchmal Angst, weil du eben die Einzige für ihn bist? Du hast es ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Was ist denn, wenn dir irgendwas passiert? Hast du das alles rechtlich geregelt?
Ich habe da was in der Schublade liegen, ja. Und man hat auch darüber gesprochen. Auch das ist was mich ein Stück weit beruhigt, wenn ich jetzt nur wirklich physisch an unser Zuhause denke, sind da meine Eltern, meine Mutter, die dieses Kind nirgendwo hingeben würde, wenn sie es hinbekommt. Ich wüsste auch, dass meine Schwester einspringt. Ich weiß, dass wenn Not am Mann ist, ich bin einfach nicht alleine und es gibt genug Menschen.
Und er ist nicht alleine.
Korrekt. Wir sind ein Team, aber wir sind nicht alleine.
Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft?
Dass wir glücklich sind. Einfach glücklich. Was auch immer, wie auch immer das aussieht. Ob es vielleicht irgendwann dazu kommt, dass wirklich noch ein Mann in unser Leben kommt, ob mit Kinder oder ohne, oder ob das ist, dass man sagt, du weißt du was, ich weiß nicht, ob es sich ergibt. Ich finde, ich meine, mit dem Dating-Thema könnte man auch einen eigenen Podcast nochmal aufmachen.
Ja, gibt's schon.
Gibt's genügend, habe ich mir sagen lassen. Ist alles nicht so einfach und mit Sicherheit nicht unbedingt einfacher, wenn man ein Haus teilt mit 4 Generationen. Aber egal wie, glücklich, gesund und glücklich.
Also ich glaube, ein Typ könnte froh sein, wenn er dich kriegt. Du wirkst auf mich super zufrieden, richtig so gesettelt und du weißt, was du willst, du hast es gekriegt, du kommst klar. Es hat mich total gefreut, dass du hier warst.
Vielen Dank.
Und ich hoffe, all deine Wünsche oder dein einer Wunsch geht in Erfüllung. Danke, Sarah.
Vielen, vielen Dank.
Family Matters. Family Matters. Family Matters. Family, 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 Family Matters. Alle 2 Wochen mittwochs in der ARD Audiothek.
Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Im MDR-Podcast Tabubruch werden Geschichten von Menschen erzählt, die besonders sind. Sie leben mit einem Tabu, weil sie beispielsweise Callboy sind, Transgender oder, auch abgefahren, als Kuckuckskind durchs Leben gehen. Host Juliane Neubauer trifft diese Menschen und erzählt ihre Geschichte. Vorurteilsfrei, empathisch und vor allem ohne Angst vor Tabus. Da geht es auch ums Überdenken eigener Vorurteile. Also wenn ihr neugierig geworden seid, hört mal rein. In der aktuellen Folge geht es um Kaufsucht. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.